Hi, hier ist Antran von der Rest ist Geschichte. Wir machen diese Woche eine Pause. In der Zwischenzeit empfehlen wir euch den Podcast KI Verstehen, der erklärt, wie KI unseren Alltag revolutioniert. Im guten wie im schlechten Sinne. Thema der aktuellen Folge ist das chinesische Startup DeepSeek. Wie DeepSeek gerade die Tech-Branche aufmischt, erfahrt ihr in dieser Episode von KI Verstehen. Viel Spaß beim Hören, los geht's.
Ralf, sag mal, was glaubst du, was muss man tun, was muss man machen, damit so einem KI-Modell aus China mal so richtig der Kragen platzt?
Okay, Felix, du meinst also so ein Chatbot wie DeepSeek zum Beispiel, der kürzlich so für Wirbel gesorgt hat und genau. Die Börsenkurse in den USA hat purzeln lassen. Also ich würde mal vermuten, wenn ich da Präsident Xi Jinping beleidigen würde oder behaupten, dass Taiwan ein selbstständiger, unabhängiger Staat ist, dann wäre die Antwort wahrscheinlich wenig charmant, oder?
Ja, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, würde ich sagen. Mir ist das neulich passiert mit Doubao. Okay. Das ist ein KI-Sprachmodell, ein großes Sprachmodell von ByteDance. Das ist ja die Konzernmutter, die hinter TikTok steht, der auch bei uns ja so beliebten und bekannten Video-App. Und die Vorwürfe waren da hart, Respektlosigkeit, Lüge, Falschinformation. Wow. Und all das eigentlich nur, weil ich einmal mich erdreistet habe, nachzufragen, warum Doubao mir eben keine Antwort zu Tiananmen und dem Tiananmen-Massaker geben will.
Ja, okay. Naja, also über dieses Blutbad auf dem Platz des himmlischen Friedens 1989 in Peking, da spricht die chinesische Staatsführung natürlich nicht so gern drüber. Und das schlägt sich dann eben auch in den Antworten von KI-Chatbots aus China nieder. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in unserem Thema für heute, Felix. Wir wollen nämlich sprechen über künstliche Intelligenz made in China und die Frage, wie DeepSeek und Co. die Tech-Branche aufmischen. Aufs Thema Zensur kommen wir natürlich auch gleich nochmal zurück und wir verraten euch dann auch, wie man die umgehen kann. Wir, das bin ich, Ralf Krauter und mein Kollege Felix Wessel. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Felix, du arbeitest viel für die Nachrichtenredaktion im Deutschlandfunk. Dass du heute dabei bist, liegt daran, dass du dich schon länger intensiv mit chinesischen Online-Plattformen beschäftigst. TikTok, Temu, AliExpress und so weiter. Und auch für verschiedene Sendungen im Deutschlandfunk regelmäßig drüber berichtest. Als der Hype um diesen Chatbot DeepSeek im Januar Fahrt aufgenommen hat, da hast du für das DLF Wissensmagazin Forschung aktuell auch die Hintergründe schon recherchiert.
Da waren wir auch mal zusammen im Studio schon.
Definitiv, ja. Genau. Und jetzt haben wir gesagt, bohren wir das mit etwas Abstand noch mal ein bisschen auf, schauen genauer hin. Ich würde deshalb sagen, starten wir wirklich vielleicht zunächst mal mit DeepSeek, bevor wir dann auf Alibaba und all die anderen zu sprechen kommen, die da auch noch spannend sind.
Ja, gerne. Und ich musste jetzt in der Vorbereitung immer wieder an einen O-Ton denken, der kam einfach immer wieder hoch. Und zwar aus einer Podcast-Folge von euch von Mitte Januar, da ging es eben um die Dominanz Amerikas.
Ich ahne, welchen du meinst. Ich glaube, das ist der O-Ton des US-Tech-Milliardärs Alex Karp, der CEO von Palantir, dieser Rüstungskonzern. Hören wir nochmal schnell rein.
It should basically be called the US AI Revolution. Every single relevant company in the world is in this country.
Also Alex Karp sagte damals, das war in der ersten Episode, die wir dieses Jahr hatten, die KI-Revolution sei eine US-KI-Revolution, weil alle wichtigen Firmen ihren Sitz in den USA haben.
Ja, und da könnte man sagen, schlecht gealtert. Ihr habt ja DeepSeek damals auch schon erwähnt, aber das A1-Modell, das kam ja erst ein kleines bisschen später dann auch und mit all den Folgen, mit denen wir uns natürlich jetzt beschäftigen seitdem. Aber deswegen habe ich dir jetzt einen ganz anderen O-Ton mitgebracht, der kommt von Wang Yi, das ist der chinesische Außenminister und der Ton stammt von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, und man hört da schon DeepSeek raus, auch alle, die quasi kein Mandarin verstehen, kein Chinesisch verstehen. Und Wang hat da eben alte Sprichwörter aus China zitiert, hat gesagt, ja, die seien ja nicht so ganz einfach zu übersetzen, aber ja, wer wolle, der könne ja einfach mal bei DeepSeek nachschauen.
Ich habe den Rest nicht verstanden, aber DeepSeek, hast du mehr verstanden? Kannst du Mandarin, Felix?
Also ich habe mal angefangen, das zu lernen. Die Betonung liegt auf angefangen. Ich helfe mir da tatsächlich ganz viel auch mit KI-Tools, um da durchzusteigen.
Okay, ich bin trotzdem beeindruckt. Wir haben da gerade einen sehr selbstbewussten chinesischen Außenminister gehört auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich würde sagen, sein Selbstbewusstsein steht dem von Alex Karp in nichts nach, den wir davor gehört haben. Felix, ich habe mir jetzt selber mal ein Bild machen wollen, was DeepSeek eigentlich kann und habe diesem Chatbot mal eine der Standardfragen gestellt, die ich gerne stelle. Ich wollte von DeepSeek wissen, Wer ist Felix Wessel? Willst du wissen, was dabei rauskam?
Leg los, würde ich sagen.
Felix Wessel ist ein deutscher Journalist.
Stimmt.
Der im Radio-, Online- und Social-Media-Bereich tätig ist.
Stimmt auch.
Stimmt auch. Arbeitet an der Schnittstelle zwischen traditionellem Hörfunk und digitalen Formaten mit Schwerpunkten in den Bereichen Digitalisierung, Finanzen und Plattformunternehmen wie Shane oder Temu. Auch richtig, ne?
Ja, ist auf jeden Fall nicht falsch. Genau, stimmt auch. Ja.
Jetzt geht's weiter. Stichwort Karriere. Seit 2017 ist er freier Redakteur für den Deutschlandfunk.
2017 stimmt, ja, genau.
Chef vom Dienst im Newsroom.
Mache ich auch immer wieder, genau.
Okay. Und Start der journalistischen Laufbahn 2008 als Chefredakteur des Leipziger Campusradios Mephisto.
Genau, Mephisto 97.6, das Lokalradio der Uni Leipzig, wie man dort immer gesagt hat. Also kein Campusradio, wir sind ein Lokalradio, genau.
Also Felix, wir halten mal fest, was DeepSeek über dich weiß, deckt sich mit den Fakten. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Ich weiß, wenn man früher seinen Namen da angegeben hat bei ChatGPT oder so, war immer die Hälfte ungefähr falsch oder erfunden. Also dieses System ist schon beeindruckend eigentlich, muss man sagen. Spannend ja auch, man kann dem förmlich beim Denken zuschauen, wie es sozusagen jetzt Informationen über dich abruft, dann bewertet und zusammenstellt. Spannend in dem Kontext auch, es gibt einen anderen Felix Wessel, der in Kalifornien tätig ist, als Wirtschaftsingenieur. Und das System listet das zwar auf, sagt aber, das ist wahrscheinlich nicht der, nach dem du gesucht hast. Also richtige Entscheidung getroffen aus meiner Sicht, weil der hätte mich jetzt
absolut
nicht so interessiert.
Ja.
Wenn man das so sieht und hört, ist schon nachvollziehbar, dass DeepSeek so einen Hype ausgelöst hat. Und man kann auch diese selbstbewussten Statements, die wir gerade hatten, ganz gut nachvollziehen, oder?
Ja, absolut. Und das würde wahrscheinlich auch Wendy Chang so unterschreiben. Das ist eine Expertin, mit der ich gesprochen habe. Sie ist Analystin am Mercator Institute for China Studies in Berlin. Und ich habe sie gefragt, was der DeepSeek-Schock aus chinesischer Perspektive bedeutet.
I would say the DeepSeek-Moment is a big equalizer from the Chinese perspective.
Also, sie sagt, das mit DeepSeek, das wird eben so als eine Art großer Gleichmacher gesehen. Bis jetzt hat China eigentlich immer versucht aufzuholen. Und das, obwohl sie eigentlich schon ziemlich leistungsfähige Modelle hatten. Aber die haben eben außerhalb Chinas nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, sagt Wendy Chang. Insbesondere eben wegen der Zensuranforderungen, die es da gibt. Und deshalb gab es da eigentlich weitgehend getrennte Märkte, also zwischen dem Westen und China. Aber mit DeepSeek, da wurde China nun eben so als glaubwürdiger Konkurrent wahrgenommen, eben weil R1 fast so viel leisten kann wie OpenAI, aber eben doch zu einem viel, viel günstigeren Preis.
Ja, und diese Erkenntnis hat ja auch dazu geführt, dass es im Januar ein regelrechtes Beben an den US-Tech-Börsen gab. Also der Kurs von Nvidia ist dramatisch eingebrochen. Die Firma hat $600 Milliarden an Wert verloren, quasi über Nacht, weil man eben gesehen hat, dass DeepSeek, also trotz der US-Exportbeschränkungen für die Chips von Nvidia, es trotzdem mit den leistungsfähigsten KI-Modellen aus Kalifornien aufnehmen kann. Gut, das muss man sagen, mittlerweile hat sich der Aktienkurs von Nvidia wieder so ein bisschen erholt und berappelt. Ja. Trotzdem die Frage an dich, jetzt mit etwas Abstand gesehen, wie berechtigt war denn dieser zweite Sputnik-Schock, den wir da aus amerikanischer Sicht erlebt haben?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da habe ich auch mit einigen Experten darüber gesprochen, auch mit Paul Röttger, der hat in Oxford promoviert. Mhm. Der ist jetzt Postdoc an der Uni Bocconi in Mailand. Und Paul Röttger, der befasst sich in seiner Arbeit eben viel mit großen Sprachmodellen. Und er hat mir gesagt,
was vielleicht etwas überzogen auf mich wirkte, war die Panik, die mit dieser Überraschung einherging. Also es war sehr wahrscheinlich, dass ein Modell wie R1 kommen würde. Es kam eben nur etwas früher als gedacht. Und es ist auch eigentlich kein großer Schock, dass ein Modell wie R1 aus China kommt, weil chinesische Labs schon sehr lange starke, offene Sprachmodelle veröffentlichen.
Und als Beispiele, da nennt er eben Quan von Alibaba, da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen. Mhm. Aber schauen wir erstmal auf DeepSeek. Da hat Paul Röttger gesagt, die seien eben schon bekannt gewesen, auch in der Szene als eine sehr gut ausgestattete Organisation mit vielen qualifizierten Forschenden. Und DeepSeek und R1, so scheint es also, das kam vor allem erstmal für die Börsen überraschend, aber vielleicht weniger für die KI-Szene.
Okay, also aus der Sicht von Fachleuten war das eine Firma, mit der man rechnen musste. Sie ist ja erst 2023 gegründet worden. Was genau macht DeepSeek denn so innovativ?
Also da gibt es jetzt nicht den einen Grund, den man da nennen kann. Es gibt so verschiedene Kniffe, die DeepSeek schlau nutzt, um effizienter zu sein. Also DeepSeeks Basismodell, das heißt V3, das ist ein Mixture of Experts Modell. MOE sagt man da ja auch. Vereinfacht gesagt, es muss jetzt nicht jedes Mal sozusagen in diesem großen Wissensbecken nachschauen, wenn es eine Antwort haben will, sondern es kann sich so aus kleineren Pools das Ganze zusammensuchen und eben dann bei bestimmten Themenbereichen nachschauen. Und das macht es eben dann auf jeden Fall effizienter. Und DeepSeek aktiviert da eben auch immer nur so einen recht kleinen Teil der vielen Milliarden Parameter, die es gibt in diesem Modell. Und dann ist DeepSeek eben bei der Entwicklung von R1, also von diesem neuen, von diesem Reasoning-Modell, sehr früh und sehr stark auf das bestärkende Lernen gegangen. Das ahmt ja den Lernprozess nach, mit dem auch Menschen durch Trial and Error, also Versuch und Irrtum, dann versuchen, Ziele zu erreichen.
Also Stichwort Reinforcement Learning im Fachjargon.
Genau, und da gibt es eben auch sehr große Unterschiede, sagt Paul Röttger. Es gibt unter anderem den Versuch, dass man sozusagen einzelne Antwortschritte bewertet und schlechte Denkrichtungen, wenn man so will, direkt abstraft oder abfängt. Und da ist ja eben von Process Rewards Models die Rede. Und bei R1 hat man aber gesehen, dass da manchmal die einfachste Lösung doch das Beste ist und gut funktionieren kann. Nämlich, dass man eben nicht mittendrin schon schaut, sondern einfach nur direkt am Ende, wenn das Modell tatsächlich die Antwort ausspuckt, dann eben belohnt oder bestraft. Und das spart eben einiges an Komplexität.
Felix, lass uns noch mal zusammenfassen. Was wissen wir denn inzwischen, wie gut R1, also dieses Sprachmodell, dieses Reasoning-Modell von DeepSeek wirklich ist im Vergleich zu anderen State-of-the-Art-Sprachmodellen?
Also ich sag mal, Ralf, was wir hier so machen, das würde ich mal eher so Vibe-Check, sagt man ja auch in der KI-Szene. Ne? Das ist eher in dem Bereich, also wir testen das, wir stellen Prompts und gucken mal, was da rauskommt. Taugt uns das, gefällt uns das? Aber das ist jetzt gar nicht so unbedingt das, mit dem man eigentlich die Modelle normalerweise misst und sagt, wie gut ist ein Modell oder wie schlecht ist ein
Modell.
Das heißt,
der Lebenslauf von Felix Wessel ist sozusagen keine vollständige Analyse.
Nicht unbedingt, genau. Es gibt ja zum einen natürlich auch, wenn man erstmal gucken will, wie gut findet eine große Zahl an Menschen ein Modell, dann gibt es ja zum Beispiel dieses Leaderboard der Chatbot-Arena, das ist ja relativ bekannt. Das ist ja so eine Art Blindverkostung. Man stellt eine Frage, man gibt einen Prompt ein, man bekommt dann sozusagen, ohne zu wissen, welche Modelle das sind, zwei Antworten, kann die bewerten. Da war DeepSeek mit R1 sehr weit vorne, ist ein kleines bisschen zuletzt abgerutscht, als ich das letzte Mal geschaut habe, aber war trotzdem vorne mit dabei, eigentlich in der Weltspitze. Aber wichtig ist eigentlich nochmal zu schauen, R1 ist ja ein Reasoning-Modell, also vereinfacht gesagt, das ist ein KI-Modell, das kann komplexe Gedankengänge vollziehen und kann es eben auch transparent machen, das hast du ja auch schön geschildert vorhin schon. Und so richtig schlägt das aber auch erst durch bei einem Reasoning-Modell, wenn man dann auch komplexe Aufgaben wirklich stellt, also eher so aus dem Bereich Mathematik, Coding und Ähnlichem. Und da gibt es eben dann diese sogenannten Benchmark-Tests aus diesen Bereichen. Da gibt es den American Invitational Mathematics Examination, das ist so ein Mathe-Test mit 15 Aufgaben. Okay. Es gibt zum Beispiel Codeforces, das ist eine Plattform, bei der es regelmäßig Programmierwettbewerbe gibt und da kann man dann eben auch schauen, wie gut ist ein Modell da dabei, und da schlägt sich DeepSeek mit R1 ziemlich gut, muss man sagen.
Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, für Fachleute kam also DeepSeek und sein Sprachmodell R1 nicht aus heiterem Himmel. Heißt das denn, dass die KI-Revolution, deren Epizentrum wir hier in Deutschland bislang immer vor allem in den USA vermutet haben, so ähnlich längst auch in China stattgefunden hat und wir haben es nur einfach gar nicht mitgekriegt?
Ja und nein, würde ich sagen. Also man muss schon sagen, dass China schon sehr früh auch im Bereich KI mit dabei war. Aber KI ist ja größer als nur diese großen Sprachmodelle. Da gibt es ja mehrere Themen, die man sich anschauen kann, mehrere Facetten.
Definitiv, ja.
Und deswegen, als jetzt dieser große ChatGPT-Hype um diese Welt ging, Ende 2022, da war eben China in diesem Bereich, würde ich sagen, eher ein Nachzügler. Das kam dann erst so ein paar Monate später, im August 2023. Da wurden so die ersten ein, zwei Handvoll an großen Sprachmodellen in China veröffentlicht. Hat eben auch den Grund, dass das eben erstmal durch diesen Genehmigungsprozess bei den staatlichen Behörden auch gehen musste. Mhm. Inzwischen haben aber eigentlich alle großen Tech-Konzerne in China ihr eigenes großes Sprachmodell. Tencent zum Beispiel, das ist ein Gaming-Konzern, der auch eine große Super-App hat. Baidu, das Google Chinas, Alibaba, ByteDance, da kommen wir noch später drauf, die haben eben alle ihr eigenes Modell, die großen Konzerne. Es gibt Startups. Die Rede ist hier von den KI-Tigern. Moonshot AI heißen die, Minimax, O1 AI zum Beispiel. Und im Bereich der Forschung passiert eben auch sehr viel. Das finde ich noch ganz interessant, dass von den Universitäten, von den Hochschulen da eben auch viel ausgeht. Und mittlerweile ist da sogar von so einer Art Schlacht der 100 Modellen die Rede, hat Wendy Chang gesagt. Also da passiert auf jeden Fall was.
Man kann auch auf Open-Source-Plattformen wie Hugging Face unheimlich viele von diesen Modellen sich schon anschauen, runterladen, testen. Wir sehen da also ein ganzes KI-Ökosystem eigentlich in China, das sich sehr dynamisch entwickelt. Und das DeepSeek R1 auch als Open Source frei zugänglich gemacht hat, befeuert das Ganze wahrscheinlich noch.
Das auf jeden Fall würde ich definitiv so unterschreiben. Wenn wir uns China anschauen, dann sehen wir eben, dass da ganz viele Organisationen das Modell von DeepSeek für sich schon nutzen, in ihre Produkte einbauen. E-Auto-Hersteller zum Beispiel. Oder eben Tencent, hatte ich gerade schon angesprochen. Mhm. Die haben diese Super-App, die kennen wir als WeChat, die heißt in China anders. Mhm. Aber da haben sie das testweise eben auch mal mit eingebaut. Und das, obwohl sie eigentlich ja ein eigenes KI-Sprachmodell haben, Hunyan. Auch ganz spannend eigentlich, dass sie dann trotzdem testweise schon DeepSeek nutzen. Und auch alle anderen, die das bisher mit Open Source nicht machen wollten, müssen auch reagieren. Baidu ist da so ein ganz interessantes Beispiel, finde ich. Baidu, das Google Chinas, die waren eben sehr früh mit dabei bei den großen Sprachmodellen mit ihrem ErnieBot. Und da wollten sie Geld machen eigentlich damit, haben versucht, da irgendwie die Leute reinzubekommen, wie das OpenAI ja auch macht mit einem zahlungspflichtigen Modell. Und sie haben angekündigt, dass sie den ErnieBot eben künftig kostenlos anbieten, aber eben auch als Open-Source-Modell. Also da sieht man auch, da ist ein gewisser Zugzwang da.
Da gibt es Konkurrenz, ein Wettlauf auch um Kunden und Märkte. Greife ein Stichwort auf, das du vorhin schon genannt hast, Alibaba. Das ist der andere Konzern, den wahrscheinlich fast jeder aus China kennt. Das ist ja quasi das Amazon für Asien, ähnlich einflussreich in ganz vielen Sparten zu Hause. Was weiß man denn über deren KI-Aktivitäten?
Das ist für mich wirklich so ein ganz spannender Fall, der vielleicht so ein bisschen zu wenig Beachtung findet, weil wir so viel über DeepSeek sprechen. Du hast es ja gesagt, das Amazon Asiens. Alibaba ist eben ein großer E-Commerce-Anbieter, kennen wir auch in Deutschland mit AliExpress zum Beispiel. Sie sind groß im Cloud-Geschäft und wir wissen ja, Cloud ist wichtig für KI, für die Rechenkapazität, für das Training der Modelle. Genau wie Amazon, die ja auch bei Anthropic als Investor mit dabei sind, investiert Alibaba eben sehr stark auch in diesen Bereich, in Startups, in Anbieter und Entwickler von großen Sprachmodellen. Und die sind eben gleich bei einer ganzen Handvoll dieser KI-Tiger bei diesen Startups mit dabei, haben aber eben ihr eigenes Sprachmodell eben auch. Und das heißt Qwen und das ist interessanterweise auch Open Source. Sie fahren also mehrgleisig, weil sie selbst sagen, wir wissen gar nicht, wer sich da am Ende durchsetzt. Sind das wir, sind das die Kleinen? Also setzen wir lieber auf alles, ja, um wirklich am Ende beim Sieger mit dabei zu sein. Und was ganz interessant ist, wir zeichnen ja am Dienstag auf und Montagabend haben sie jetzt das lang erwartete Reasoning-Modell wirklich jetzt angekündigt. Das heißt, sie haben testweise schon in den Qwen-Chat so eine Reasoning-Funktion eingebaut. Thinking heißt das bei ihnen, nennt sich noch Preview, aber das soll eben bald dann als offizielle Version auch erscheinen.
Qwen ist ja gerade super spannend, hat auch in den Tagen davor ja schon Schlagzeilen gemacht, denn es kam raus, dass Apple, also der große US-Konzern, dieses Sprachmodell aus China künftig in seinen iPhones nutzen will. Was haben die vor?
Ja, da will Apple zusammen mit Alibaba diese KI-Funktion nutzen für Apple Intelligence auf den iPhones in China. Böse Zungen sagen, Alibaba hilft Apple eben bei der KI-Zensur. Aber klar ist, Apple darf einfach diese KI-Funktionen auf den Smartphones nicht einfach so mit der eigenen Technologie anbieten und braucht eben einen chinesischen Konzern zur Unterstützung. Mhm. Und dass da eben die Wahl auf Qwen gefallen ist, dürfte natürlich wirtschaftliche Gründe haben, die wir gar nicht alle so durchblicken können, aber soll eben auch an der Stärke von Qwen liegen. Und da gibt es einfach verschiedene KI-Ranglisten, bei denen Qwen und verschiedene Versionen immer ziemlich gut mit dabei ist. Was ich auch ganz interessant fand, das haben vor kurzem erst Forschende von den Unis in Stanford und Washington ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt mit einer Publikation. Da haben sie gesagt, wir haben nur für $50 an Kosten für die Cloud-Rechenkapazitäten ein KI-Modell trainiert, das Reasoning-Fähigkeiten hat und es eben auch mit O1 von OpenAI aufnehmen können soll und all das eben auf Basis von Qwen. Das alles dürfte mit dazu beigetragen haben, dass der Aktienkurs von Alibaba seit einem Monat um rund 50% gestiegen ist. War mal ein bisschen mehr, ist wieder ein bisschen runtergegangen. Man muss sagen, von einem sehr tiefen Niveau. Diese chinesischen Technologieaktien sind ziemlich verprügelt worden, wie man ja auch so im Börsensprech sagt. Aber interessant ist eben, anders als bei Nvidia haben das dann doch relativ wenig Leute mitbekommen.
Schauen wir noch auf einen anderen Platzhirsch. Der Name ist auch schon gefallen. ByteDance, also der Mutterkonzern von TikTok. Das ist die Video-App, die ja auch bei uns sehr erfolgreich ist. Du hast vorhin geschildert, wie der Chatbot von ByteDance die Kontenance verloren hat, als du ihn zum Blutbad auf dem Tiananmen-Platz gefragt hast. Wie heißt dieser Chatbot nochmal?
Ja, dieses nicht immer ganz so gut gelaunte Modell von ByteDance, das heißt Doubao und ist eine der beliebtesten KI-Apps in China. Auf den ersten Blick eigentlich ein ganz normaler KI-Chatbot und interessanter aus meiner Sicht deswegen eine andere Funktion. Real-Time Voice heißt die und da kann man mit dem Modell sprechen.
Okay, aber Das kann ich ja bei ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google auch schon. Was macht ByteDance da jetzt anders und oder besser?
Ja, es gibt ja zum Beispiel bei ChatGPT den fortgeschrittenen Audio-Modus. Das klingt aber so nach meinem Geschmack immer noch sehr nach Gespräch mit Computer. Doubao wirbt dagegen damit, dass das Ganze viel menschlicher rüberkommt, natürlicherer Tonfall, emotionales Verständnis, sodass das Modell eben besser reagieren kann.
Okay, hast du mal ein Beispiel parat?
Ja, selbst testen konnte ich das leider nicht. Da bräuchte man jetzt die neueste Version der Doubao App. Die gibt es weder im App Store noch im Play Store von Google und nicht bei Apple in Deutschland zumindest. Ich musste mir dann die APK runterladen. Da gab es aber die Funktion dann noch nicht. Also ein bisschen kompliziert alles.
Okay.
Wir mussten deswegen jetzt auf Videos zurückgreifen, die ByteDance selbst zur Verfügung stellt. Aber hier können wir zum Beispiel erstmal ein sehr trauriges Doubao hören.
Oh ja, das geht einem richtig nahe.
Ja.
Ich verstehe kein Wort, aber es scheint eine dramatische Szene
zu sein. Aber wir wechseln mal direkt die emotionale Tonlage und hören jetzt ein sehr fröhliches Doubao. Ja, und für alle, die das selbst mal sich anschauen wollen, anhören wollen, wir verlinken das in den Shownotes.
Doubao wirbt bei diesem vor etwa 4 Wochen veröffentlichten multimodalen Echtzeitsprachmodell mit anthropomorphen Konversationsfähigkeiten, also wirklich sehr menschenähnlich. Und ich muss sagen, ja, lohnt sich echt, sich das mal anzugucken. Auch ByteDance ist also definitiv wie so ein KI-Powerhouse, mit dem man rechnen muss. Vor kurzem haben die im Netz ja noch mit was ganz anderem für Wirbel gesorgt, mit einem KI-Videogenerator. Was hat's damit auf sich?
Omni Human One heißt der und der braucht so eigentlich nur ein Bild, ein Foto oder von mir aus auch animiert und einen kleinen Audioschnipsel und dann bekommt man schon ziemlich beeindruckende Videos, wie ich finde, wie das hier zum Beispiel. Wir machen das mal kurz auf und schauen uns das gleich mal an. Mhm. Ralf, vielleicht magst du kurz mal beschreiben, was du hier siehst.
What would art be like without emotions? It would be empty.
Also ich sehe Albert Einstein, unverkennbar. Er hält einen Vortrag. Erstaunlich, aber ich glaube nicht, dass er das, was er da sagt, jemals so gesagt hat. Oder auch seine Stimme ist nicht so ganz gut getroffen. Er hatte, glaube ich, einen ganz anderen Vortragsstil. Also ein Deepfake.
Ja, aber man muss natürlich sagen, die sind erst am Anfang damit und Moritz und du, ihr habt ja in der letzten Folge zur Bundestagswahl schon über die Möglichkeiten gesprochen von Deepfakes und von KI-gestürzter Desinformation auf TikTok. Mhm. In Rumänien wurde ja schon wegen einer aus Russland orchestrierten Propagandakampagne bei TikTok eine ganze Präsidentschaftswahl annulliert und wenn man das jetzt eben alles zusammennimmt, Omni Human One, was wir jetzt gerade uns angeschaut haben, andere KI-Video-Apps hat ByteDance auch, Goku heißt die zum Beispiel. Wenn man jetzt überlegt, die haben noch eine Video-App mit Millionen und Abermillionen an Usern und es gibt jetzt all diese Möglichkeiten, Videos zu erstellen, die vielleicht bald wirklich täuschend echt aussehen, dann würde ich sagen, hat das auf jeden Fall zumindest mal ein ordentliches Potenzial für Desinformation.
Felix, damit sind wir jetzt eigentlich dann quasi auch schon angekommen auf der dunklen Seite der künstlichen Intelligenz. Die eine Gefahr ist natürlich die, dass alles, was man mit KI machen kann, auch von irgendwem irgendwo irgendwann gemacht werden wird. Die andere, speziell mit Blick auf China, sind natürlich die massiven Unsicherheiten, was Zensur und Datenschutz angeht. Fangen wir vielleicht mal mit dem Stichwort Zensur an, hatten wir eingangs schon erwähnt. Bei DeepSeek ist es ja oft so, dass es keine wirkliche Antwort gibt auf Fragen wie nach dem Tiananmen-Massaker.
Ja, man muss aber ehrlicherweise auch sagen, das gilt ja für alle KI-Modelle aus China, zumindest mit der Einschränkung, wenn man sie in der jeweiligen App oder im Browser nutzt. Es gibt natürlich auch Beispiele, dass man erst eine Antwort bekommt. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich nicht nach Tiananmen frage, sondern zum Beispiel nach dem Platz des himmlischen Friedens und dann bekomme ich erst manchmal Antworten über die Gestaltung des Platzes und was 1989 passiert ist und dann hat man so das Gefühl, dass KI Modell kapiert dann erst so richtig, was es gemacht hat und dann schlägt eben dieser Zensurmechanismus durch und dann kommt diese Antwort, dazu kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Also so ein bisschen komische Mischvarianten und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum einige Experten eben sagen, wir brauchen bei dem Thema doch noch mehr Klarheit.
Wie könnte man die gewinnen?
Ja, zum Beispiel auf Basis systematischer Forschung einfach, dass meint auch Paul Röttger von der Uni Bocconi in Mailand. Er selbst hat gerade mit einem Team ein Forschungsprojekt abgeschlossen und zur Begutachtung eingereicht. Da geht es eben darum, wie sich Sprachmodelle bei kontroversen Themen verhalten. Getestet haben sie das auch eben tatsächlich mit Quan von Alibaba, etwa an der Haltung zur Internetzensur in China, und haben das eben verglichen mit den westlichen Sprachmodellen, also Llama von Meta, GPT-4 von OpenAI, Claude von Anthropic.
Man hat jetzt nicht so dieses sehr offensichtliche, ja, ich sag mal, Propaganda-ähnliche Verhalten gesehen, sondern es war eher so, dass diese negative Tendenz einfach nicht so ausgeprägt war. Und auch zur chinesischen Politik im Allgemeinen gefragt, war dann GPT-4 zum Beispiel einfach recht konsistent, recht negativ, und das war Quan halt nicht.
Also Paul Röttgers Fazit lautet, ja, es gibt natürlich schon Unterschiede, aber die sind jetzt nicht unbedingt immer so riesengroß, wie wir uns das vielleicht so vorstellen hier im Westen, hier in Deutschland. Also man könne zumindest nicht sagen, dass Quan jetzt das große chinesische Propagandamodell sei.
Felix, neben der Zensur ist ja auch der Datenschutz bei chinesischen KI-Modellen immer wieder ein Thema. Jüngstes Beispiel: Südkorea hat den Chatbot DeepSeek vor 10 Tagen wieder aus den App-Stores entfernen lassen, wegen Bedenken bezüglich Datenschutz. Zu Recht?
Also es gibt auf jeden Fall sehr viel Kritik, das muss man sagen. Auch in Deutschland prüfen ja Datenschützer gerade, welche Daten die DeepSeek-App sammelt. Die Bedenken sind, würde ich sagen, nachvollziehbar. Mhm. Und ich habe über das Thema auch mit mehreren Experten gesprochen. Einer von ihnen ist Merlin Münch vom Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Und er sagt, Datenschutz bei DeepSeek, das gibt es eigentlich gar nicht.
Aber was man ihnen vielleicht zugutehalten muss, sie sind sehr transparent damit. Also wenn man sich die Nutzungsbedingungen durchliest, was die meisten wahrscheinlich nicht tun, dann steht da relativ deutlich drin, welche Daten gesammelt werden und wofür die genutzt werden können. Und das ist im Prinzip alles und für alles, wenn man so will. Also so gesehen ist es datenschutztechnisch natürlich erstmal ein Albtraum, aber ich finde, man muss fairerweise auch dazu sagen, viele vergleichbare Daten werden auch gesammelt, wenn man Modelle von OpenAI zum Beispiel benutzt. Und dann muss man sich, glaube ich, als Verbraucher am Ende die Frage stellen, macht es für mich einen Unterschied, ob meine Daten jetzt auf chinesischen Servern landen, wo die Regierung sicherlich sehr weitgehende Zugriffsrechte hat?
Sehr berechtigte Frage, würde ich sagen. Zumal ja, wir bei den Veränderungen, die wir in den USA gerade sehen, auch gar nicht mehr so genau wissen, wie lange wir da noch eine gemeinsame Wertebasis haben. Insofern guter Hinweis, den er macht. Aber bevor wir jetzt zu pessimistisch werden, Felix, gibt ja durchaus auch Möglichkeiten, chinesische KI-Modelle zu nutzen, ohne deren Apps runterzuladen, ohne sich auf deren Websites einzuloggen und ohne auf chinesische Server zugreifen zu müssen. Wie mache ich das?
Also bei den Open-Source-Modellen geht das natürlich grundsätzlich, da hast du komplett recht. Man kann die auf dem eigenen Rechner installieren und laufen lassen. Man muss aber auch dazu sagen, bei einem Modell wie R1, da setzt das schon sehr viel Speicherplatz und Rechenleistung voraus. Es gibt aber auch Tools wie Olama oder LM Studio. Da kann man eben dann vor allem mit diesen kleineren, destillierten Versionen, die ja auch eigentlich in der Regel veröffentlicht werden, kann man das schon ganz gut laufen lassen. Aber die ganz einfache Variante wäre, würde ich sagen, wenn man DeepSeek einfach mal ausprobieren will, sich nicht registrieren will, nicht die App runterladen will, da irgendwie Bedenken hat, wäre aus meiner Sicht Perplexity AI.
Das ist dieses KI-Tool, was im Suchmaschinengeschäft schon sehr erfolgreich ist. Inzwischen nutze ich auch sehr gerne, also eine KI-Suchmaschine.
Genau, und R1 von DeepSeek ist da eben mittlerweile integriert. Das kann man dann auswählen, wenn man eine Frage stellt als Modell. Und das Ganze wird dann eben laut Perplexity auf europäischen und US-Servern gehostet. Also wenn man so will, immerhin nicht auf chinesischen, wenn man da Bedenken haben sollte bei DeepSeek. Und auch spannend finde ich, Perplexity hat vor ein paar Tagen erst ein Open-Source-Modell auf der Basis von R1 von DeepSeek veröffentlicht, und die haben eben gesagt, die haben die Zensurelemente sozusagen wegtrainiert dann dabei. Also ja, ich habe Perplexity eben auch schon genutzt dafür, und mein Eindruck war, anders als wenn ich jetzt zum Beispiel die DeepSeek-App aufmache und so eine von diesen Fragen nach Taiwan zum Beispiel stelle, bekommt man da schon eine Antwort, die auf jeden Fall, würde ich sagen, viel weniger von der chinesischen Staatsführung in Peking beeinflusst zu sein scheint. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wäre mein Tipp, das mal in der Konstellation einfach zu testen.
Bei der Sicherheitskonferenz in München, da hat sich China ja sehr als Fürsprecher einer globalen Initiative für transparente künstliche Intelligenz positioniert, im Gegensatz eben zu dem, was aus Washington gerade so zu hören ist. Ich habe auch gelesen, der Chef der Alibaba Group, Joe Tsai, hat kürzlich nochmal sich für globale Demokratisierung von KI ausgesprochen, und Da habe ich mir dann so die Frage gestellt, könnte denn vielleicht eine Zeit kommen, in der wir in Europa sogar eher auf KI aus China setzen als auf KI aus den USA? Was meinst du?
Ja, habe ich spannenderweise mir auch gestellt, diese Frage, auch nachdem ich mir so angehört habe, was J.D. Vance, der US-Vizepräsident, so bei seinen Auftritten in Europa in letzter Zeit auch so gesagt hat. Und habe deswegen auch mit Wendy Cheng vom Mercator-Institut für China Studies darüber gesprochen. Und sie sagt eben,
I mean, from censorship democratic perspective, I would hope rather not, but
also mit Blick auf Zensur und Demokratie würde sie das eher nicht hoffen, sagt sie, dass wir auf die China-Modelle komplett umsteigen. Aber alles sei eben möglich. Und sie erinnert auch daran, dass Europa ja selbst eigentlich auch einige recht gute Modelle hat. Und wenn DeepSeek uns dann eben etwas gelehrt habe, dann, dass Optimierungen dann doch möglich seien. Und für die europäischen Akteure sei das eben der Moment, sich dieser Herausforderung auch zu stellen und die Modelle zu verbessern. Und idealerweise würden wir dann eben auch diese Modelle in Europa verwenden.
Okay, ganz wichtiges Takeaway auch hier noch. Es gibt europäische Angebote und das Wettrennen ist noch nicht gelaufen. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Learning aus diesem DeepSeek-Moment, den wir alle hatten. Lieber Felix, danke für deine Recherchen zum Thema KI made in China. Ich habe eine Menge gelernt und jetzt würde uns beide natürlich interessieren, was ihr da draußen für Erfahrungen gemacht
Absolut,
habt mit ja. KI-Tools aus China. Also was nutzt ihr, welche nutzt ihr und warum und wozu und von welchen Tools lasst ihr vielleicht auch lieber die Finger? Schreibt uns eine E-Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder schickt eine Nachricht per Signal oder WhatsApp an 0152 595 29753. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, empfehlt uns gerne weiter im Freundeskreis oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Nächste Woche schauen wir hier auf KI-Systeme, die nicht nur Texte, Bilder und Töne ausspucken oder Videos, sondern die in unserem Auftrag auch Aktionen ausführen, also zum Beispiel eine Urlaubsreise in Südfrankreich planen und organisieren. KI-Agenten, so heißen diese KI-Helfer für den Alltag, die nach Sprachmodellen und Chatbots das nächste große Ding werden sollen. Und mein Kollege Moritz Metz gräbt sich gerade in die Materie ein und wird berichten, was heute schon geht und was davon zu halten ist in Sachen KI-Agenten. Wird auf jeden Fall wieder super spannend und ich hoffe, wir hören uns dann. Das war's von uns für heute. Macht's gut. Danke und tschüss.
Ciao.